Ich hatte mir das auch einfacher vorgestellt, da mal einen kalten Gletscher aufzunehmen. Aber das ist nicht ohne. Also wenn du halt zu nah an den Gletscher rankommst, dann begibst du dich in Lebensgefahr.
Kalbende Gletscher.
This is the Radio Control Center Geneva, Channel Ravel. Ici le centre de contrôle Euro Radio à Genève, Canal Ravel.
Grummelnde Gewitter. Irgendwo hinten in der Landschaft. Glockenspiel.
This is the Radio Control Center Geneva, Channel Ravel. Ici le centre de contrôle.
Beispiele internationaler Radiokunst, die wir in unserer gleichnamigen Anthologiereihe Folge 21 heute vorstellen wollen. Produziert in Berlin, Wien und Prag, hantierend jedoch mit Klängen aus der Antarktis, Indien und Nordamerika. Mit dem Hintergrund dazu Andreas Hagelüken.
Und ich habe da eine Situation gehabt, wo ich da an den Gletscher mal reingeklettert bin und wollte da irgendwo aufnehmen. Das war dann so windig, dass ich dann wieder umkehren musste und habe dann von der anderen Uferseite, also wirklich in einer Kilometer Entfernung, dann am nächsten Tag halt dann wirklich mal gesehen, wie der Gletscher sich verhalten hat, wenn er gekalbt hat. Und die Stelle, wo ich mich hinsetzen wollte, die wurde halt von einer Riesenwelle erfasst. Also da hätte ich mich selber sehr in Gefahr begeben.
Der Klangforscher, Komponist und Radiokünstler Andreas Bick auf der Suche nach geeignetem Kompositionsmaterial. Ich traf ihn in Berlin, um mit ihm über Frost Pattern, den kalten Teil seiner Zwillingskomposition zwischen Feuer und Eis, für das Deutschlandradio Kultur zu sprechen.
Die Frage war halt, wie kann man Schneefall aufnehmen?
Der Antwort und allen weiteren Fragen um die Eiskomposition Frost Pattern widmet sich die zweite Hälfte dieser Sendung. Zuvor hören wir Peter Kutin, Daniel Lercher, Barbara Wilding. Eine Soundscape, besser eine akustische Reise durch Land und musikalische Kultur Nordindiens. Giza Eru. Das könnte österreichisch sein und dann so viel wie gib endlich Ruhe bedeuten, ist es aber nicht. Stattdessen ein Sufi-Ausdruck für Musik und Geräusch. Das heißt, die Sprache der Sufi differenziert nicht zwischen Musik und Geräusch. Und das ist interessant, weil unser Kulturkreis für diese Einsicht vor genau 100 Jahren übrigens erst den Futurismus erfinden musste. Frei übersetzt bedeutet es Nahrung der Seele. Giza Eru. Sofern zur Hand empfiehlt sich der Gebrauch eines Kopfhörers, da hier auch im Kleinen mit räumlichen Aufnahmen und Akzenten in der Tiefe des Raumes gearbeitet wird.
Details.
Ausschnitt aus Giza Eru, eine Produktion des ORF Kunstradios in Wien 2008. Gleich nach der Ankunft in Delhi, der Beginn einer Reise aufs Land, Krach des immer nur kriechenden Verkehrs und ein mitlaufender Bettler. Die Akustik des städtischen Alltags, eintönig, zugemüllt, weil zu dicht und zu laut. Dabei ist das Schöne am Hinhören ja, dass man Details entdeckt. Über die Ausdifferenzierung des Gehörten entfalten kleine Klickser, seltsame Raumkonstellationen und architektonisch bedingte Echoeffekte sowie zufällig kurz aufscheinende, quasi musikalische Konstellationen ihren Reiz. Die Bedeutung des Gehörten tritt zurück. Die gleiche, zuvor als mehr oder minder vertraut empfundene Welt findet sich in neuem Licht und ändert ihre Proportionen. Die Welt tönt anders, als es den Anschein hat. Eine Schwierigkeit beim Verarbeiten solcher detailreicher im akustischen Raum angesiedelter Konstellationen ist es freilich, die Aufmerksamkeit der Hörer zu gewinnen und dieses Hinhören dann gewissermaßen durch komponierte Umgebungen oder elektroakustisch arrangierte Klangräume zu führen. Hörwelten komponieren. Wie weit lässt sich wohl auf die Übung der Hörer bauen? Wie deutlich müssen musikalische Gebilde oder Akzente, die für das Ganze wichtig sind, herausgearbeitet werden? Welches Zeitmaß lässt man gelten? Die Regel der medialen Zeitempfindung empfiehlt bei allem den Zeitraffer. Die akustische Kunst, die unter anderem mit natürlich erscheinenden Atmosphären und Klangräumen spielt oder sie konstruiert, dehnt die mediale Zeit wieder auf, legt sich, bildlich gesprochen, flach auf den Rasen, mit einem Blick knapp unterhalb der Grasnarbe. Und dann Giza Eru.
पानी घटवा मता प्यारी फर्कन्छु फर्क नाम सारे टेन्सन पटैमा घाँस काट्दा आई भिरमा घाँस काट आई भिरमा रुदाइछ कि हेरेर तस्बिर सर पानी घटमा मता प्यारी फर्कन्छु फर्क नाम सारे टेन्सन पटमा.
Peter Kutin, Daniel Lercher, Barbara Wilding, Gisa Eru, eine laut Autoren ethnomusikologische Hörreise durch Nordindien. Was die nicht ganz perfekten, weil teils mit sehr hohen Störfrequenzen verschmutzten Atmos entschuldigen mag. Gesammelt wurden Landschaften, wesentlich aber die Stimmen dieser Landschaften, die Gesänge der hier praktizierten Religionen, des Buddhismus, Hinduismus, der Sikhs und des Islam. Lieder der Menschen, wie sie dem Hinhörenden jenseits ihrer Bedeutung als bloßes Klanggeschehen begegnen. Hier jedoch steht und klingt, im Gegensatz zur indischen Wirklichkeit, alles friedlich beieinander und das eine fügt sich dem anderen. Ethnomusikologisches Dokumentationsmaterial wird zu einer Art Topographie der Stimmen Nordindiens verarbeitet, in strenger, linearer Abfolge. Das heißt, im stetigen Wechsel von Landschaft im Sinne akustischer Stimmungen und darin lebender Stimmen. Gisa Eru, Nahrung der Seele. Von drei jungen Künstlern aus Wien, Peter Kutin, Daniel Lercher, Barbara Wilding. Eine Produktion des ORF Kunstradios 2008. Wir stehen auf, erheben den Blick, streifen uns das lose Gras von den Kleidern. Da wir kaum 20 Minuten lagen, werden sich die niedergedrückten Halme schon wieder erholen. Sehen Sie, einzelne richten sich bereits auf. Hören Sie es auch? . 2007 war Michal Ratay, bisher hier allein als Ars Acoustica-Redakteur beim Tschechischen Rundfunk in Erscheinung getreten, in seiner Eigenschaft als Komponist für 10 Monate in San Francisco. Auf Einladung des Center for New Music and Audio Technologies in Berkeley, Kalifornien. Ein Artist in Residence. Aus dieser Zeit stammt Alles aus dem Stegreif, It's All Impromptu. Wieder eine Reise mit Musik von der Straße. Jetzt aber einer solchen, die sich in unserem westlichen Kulturkreis vorwiegend in den Städten alltäglich manifestiert. Thank you.
the people out of the shells of downtown, down and from the gangplanks of the great ships, through the maze of traffic from the airports and city streets. And where there are many people, more people are drawn, like a magnet. Sometimes this is okay, sometimes not so good, and as explored here, sometimes this can be rather interesting. While the street musician is a phenomenon in Europe, just about as old as civilized man and then some, for San Franciscans it is something new and rather interesting. As with the young lady here, many times there will be one person with his or her hat or guitar case within easy reach and open for donations.
In den 80ern als 15-Jähriger versuchte es Rathay selbst einmal als Straßenmusiker. Er nahm sich seine Gitarre und klampfte in stetig wechselnder Umgebung. In seiner Erinnerung an diese Zeit probierte er sich aus. Vor allem die Begegnungen mit Menschen, aber auch die Reaktion auf ihn als Straßenmusiker, nicht immer nur positiv, prägen diese Erinnerung. Fremdsein war so ein Begriff dieser Zeit. Dekaden später, jetzt wirklich in einer fremden Umgebung unterwegs, zog er für 2 Monate durch die Straßen San Franciscos, fand viele Musiker vor und zeichnete sie auf, um aus ihnen, tja was, eine Reise durch persönliche Erinnerungen zu machen, einen akustischen Katalog, eine Ode an die Straßenmusik. Das Stück ist mehr als eine musikalische Kombination verschiedener Originaltöne von der Straße. Rathay greift ein in seine Materialien, instrumental, durch Schnitt und Mischung sowie elektroakustische Bearbeitung. Wieder eine Reise mit Musik, diesmal jedoch werden die verschiedenen Schauplätze und akustischen Manifestationen nicht durch Atmosphären verbunden, sondern, sofern nicht direkt aneinander geschnitten oder überblendet, durch sehr abstrakte, synthetische Interventionen, ganz und gar unnatürlich und nicht musikalisch im Sinne der Straßenmusik. Sie wirken wie Statthalter der sogenannten ernsten elektronischen Musik, wie Antipoden und musikalische Kontrapunkte zu dieser profanen Gebrauchsmusik von der Straße. Gleichzeitig sind sie aber auch Zeugnis aktueller elektroakustischer Kompositionstechnik und somit Brücke zwischen diesen Welten. Alles aus dem Stegreif.
All of the activity was right on the wharf, but some spread into nearby rather, quote, unique, unquote, shopping areas. In one, converted from a cannery, I gather, we found a courtyard obligingly set aside for whomever wanted to use it. This could be a mixed blessing for the musicians, as they could gather a captive audience easily enough, but the fans could get so enthusiastic with the performance that they wouldn't want to interrupt proceedings by going up to contribute to the pot.
It's All Impromptu von Michal Ratay. Eine dritte Ebene ist wichtig. Bei YouTube stieß Ratay im Rahmen seiner Recherchen auf eine Tonfilmdokumentation der Straßenmusik im San Francisco der 1970er Jahre. Und er baute Textpassagen des Kommentators sowie Originalaufnahmen damaliger Straßenakteure mit in sein Stück ein. Sie bilden die historische Schicht in seiner Arbeit und geben dem Ganzen eine politische Dimension. Denn Gegenstand der YouTube-Dokumentation ist einerseits der Sprung der Musiker in die Legalität, in den USA war das nämlich verboten, und andererseits die Bedeutung des freien Musizierens für die Gesellschaft insgesamt, als auch für die jetzt an allen Orten auftretenden Musiker selbst. Eine fruchtbare Beziehung, denn irgendwie immer noch am Rande der Legalität halten die Straßenmusiker der getriebenen, sozial abgestumpften und vorwiegend von technischen Geräuschen heimgesuchten Stadtgesellschaft, vor allem an Orten des exzessiv zelebrierten Kommerzes wie Fußgängerzonen und Shoppingmalls, ihre analogen, gerne emotionalen, von Liebe, Tod, Einsamkeit, Scheitern oder Träumen handelnden Lebenslieder entgegen. Und sie streuen einen diffusen Verdacht, eine nie versiegende Ahnung, dass es nämlich doch noch anders geht, als alle immer glauben machen wollen. It's All Impromptu, alles aus dem Stegreif von Michal Ratay aus Prag, uraufgeführt im schwedischen Rundfunk, Januar 2008 als Soundscape, das heißt Klanglandschaft, im Rahmen des Sendeplatzes Monitor für zeitgenössische Musik und Ars Acoustica. Zurück in den Winter. Wie klingt eine landende Schneeflocke?
Wenn man halt wirklich sich solche in frischen Schnee legen würde und das würde schneien, dass halt, wenn eine dickere, flockige Schneeflocke, also eine flaumige Schneeflocke, sich mit einer frischen Schneeschicht verbindet, dann schmilzt sie so ein bisschen ein. Und das macht so ein leichtes, schmatzendes Geräusch. Und das wollte ich halt irgendwie einfangen. Also ich wollte den Aufschlag haben. Das war die Alufolie plus dieses Vertauen oder Vermischen der Schneekristalle mit der Schneefläche.
Frost Pattern, Kältemuster, nannte der in Berlin lebende Komponist und Klangforscher Andreas Bick seine knapp halbstündige Arbeit für das Deutschlandradio Kultur und meinte damit die kompositorische Auseinandersetzung mit hörbaren Strukturen und Mustern von Eis.
Es gibt halt Klänge, die aus dem Eis kommen, die halt wirklich sehr synthetisch oder artifiziell oder sehr außerirdisch klingen können. Das ist so eine Art, wenn du so magst, Dogma oder sowas, zu sagen, okay, ich benutze hier jetzt nur Geräusche, die in der Natur durch Eis erzeugt werden. Das ist für mich trotzdem Musik, auch wenn es halt einen gewissen Grenzbereich auslotet, wo Musik halt vielleicht in konkreten Klang übergeht oder einfach in einen dokumentarischen Bereich. Also das ist so genau die Grenze, wo halt Musik zu purem Klang wird. Mhm. Und das finde ich interessant. Wenn ich halt irgendwie sowas konzipiere, ich weiß natürlich am Anfang auch noch nicht, was am Ende bei rauskommt. Ne? Deswegen halt auch diese langen Phasen des Klangeinsammelns, des Forschens, wo man halt einfach Dinge erstmal ausprobiert und dann halt immer mehr versteht, wie irgendwie eigentlich gewisse Phänomene funktionieren. Und dann als zweiter Schritt erst kommt da die Umarbeitung der Erfahrung im Studio halt in eine Komposition, die halt dann im besten Fall halt dann all das beinhaltet, was man vorher gelernt hat oder erfahren hat. Man neigt manchmal dazu, auch gewisse akustische Erinnerungen halt zu verklären, und ich wollte einfach nochmal erfahren, war das wirklich so, wie ich das in Erinnerung habe, als ich mal als Kind auf dem Eis stand und es hat halt einfach diese komischen Geräusche gemacht und ich habe sie ein bisschen mit der Angst bekommen und bin dann vom Eis runter und so weiter. Das war halt einer der wesentlichen Erfahrungen für mich, hier auf dem Müggelsee da mal nachts drauf zu stehen bei Vollmond und mit dem Unterwassermikrofon halt die reißenden Geräusche aus dem Eis halt auf eine richtig direkte physische Art halt zu erleben. Also das größte Beispiel oder das interessanteste Beispiel dafür wäre sicherlich dieser eine Ton von wahrscheinlich singenden Eisbergen, oder diesem Wort singende Eisberg klingt natürlich sehr poetisch, aber das haben einige Forscher vom Alfred-Wegener-Institut dann geprägt, die mit Unterwassermikrofonen in der Antarktis an der Neumayer-Station das ganze Jahr über quasi die Unterwasserklangwelt scannen und das halt auf Festplatte aufnehmen. Und die haben irgendwann entdeckt, da ist irgendwie ein riesiger Sound, der so einen riesigen Pegel hat. Oder zu entdecken, dass ein Eisberg, also wirklich ein riesengroßer Eisberg, so 20 Kilometer Durchmesser ungefähr, in einen anderen Eisberg reingelaufen ist oder auf Grund gelaufen ist, und dieses krachende Geräusch war wahrscheinlich an der Quelle ungefähr 240 dB, was also extrem laut ist und wo man mit Sicherheit sagen kann, es gehört zu einem mit der lautesten Geräuschen der Welt überhaupt.
Frost Pattern von Andreas Bick, das Ende der Komposition, die von ihm übrigens in Beziehung zu einer zweiten Arbeit gesetzt wird, Fire Pattern, Feuermuster. Und das lenkt den Blick noch einmal in eine andere Richtung.
Diesen Gegensatz halt dort abzubilden. Das war die Idee oder die Grundlage für Frost Pattern und Fire Pattern. Ich habe sie immer Zwillingsstücke genannt. Das heißt, sie sind von der Struktur her ähnlich. Sie fangen mit dem lautest denkbaren Geräusch an und bewegen sich dann halt langsam hin zu einer mittleren Temperatur. Also das heißt, das Feuerstück fängt mit dem Vulkaneruptionen an und bewegt sich dann halt zum Abkühlen, während das Eisstück halt mit dem lautesten Geräusch der Eisbergkollision beginnt und dann halt sich mehr zu einer mittleren Temperatur, also zum Abtauen hin bewegt. Also das heißt, beide Stücke sind ungefähr identisch in der Kompositionsstruktur und von daher bilden sie einen Zusammenhang. Das Spannende war dann zu entdecken, dass diese Gegensatzpaare teilweise wirklich sehr ähnlich klingen.
Auszug aus Frost Pattern. Für Fire Pattern, das Heißpendant, bestieg Big Vulkane.
In Vanuatu, das ist eine Inselgruppe in der Südsee, relativ abgelegen und anarchisch, dass man dort auf einen der aktivsten Vulkane der Welt, also direkt auf den Kraterrand draufgehen kann, ohne dass einen da irgendjemand wegjagt.
Und baute zu Hause ein Feuer-Nahaufnahmen-Szenario auf. Er fuhr in die Antarktis und konnte mit Aufnahmen des Alfred-Wegener-Instituts arbeiten.
Die haben die Möglichkeit, was wir nicht haben, 24 Stunden, 365 Tage lang den Klang dort unten aufzuzeichnen und dann zu sehen, was bei rauskommt.
Aber er schreckte auch nicht vor unkonventionellen Methoden zurück, um an seine Aufnahmen zu kommen. Der Klangforscher als Soundjäger in der Antarktis.
Ich habe auch dreimal Boote gemietet, habe mich da überall hinfahren lassen. Einer hat sogar für mich mit dem Luftgewehr auf den Gletscher geschossen, damit da was runterkommt, was nicht funktioniert hatte. Also alles so absurde Dinge halt.
Dynamit hätte es wohl besser getan. Soundmanns Heil.
Die Frage ist ja dann halt auch irgendwie, was hat das mit Authentizität zu tun oder sowas? Ne? Das ist halt dann auch mal so eine schöne Frage. Selbst schon die Position deines Mikrofons oder die Art und Weise, mit welchem Mikrofon du arbeitest, ist ja schon auch irgendeine Art von Filter, eine ganz persönliche Sichtweise. Vieles von dem, was in Frostpattern zu hören ist, sind ja Unterwassermikrofonaufnahmen. Das heißt, die klingen auch per se ganz anders, weil das Unterwassermikrofon den Klang halt auch gewisserweise färbt.
Außerdem geht es hier nicht um Dokumentation, sondern um Ars Acoustica. Hören wir also noch ein Stückchen. Andreas Bick, Frostpattern. Frostpattern von Andreas Bick, eine Produktion des Deutschlandradio Kultur 2007. Ein Jahr danach erhielten beide Kompositionen, also Fire und Frostpattern, als Zwillingsgespann den alljährlich im französischen Arles ausgelobten Phonogia Nova Awards in der Kategorie Radio and Sound Art. Bick, Jahrgang 1964, lebt und arbeitet als freischaffender Filmmusikkomponist, Musikproduzent und Klangkünstler in Berlin. Die Titelmusik zur Fernsehreihe Sperling stammt beispielsweise von ihm. 2000 erhält er den Prix Ars Acoustica für den zweiten Teil seines Triptychons Dripping, eine intensive Auseinandersetzung mit Wasserklängen, und 2002 den Kaltschuker Förderpreis für des Triptychons dritten Teil Windscapes. Hier geht es um Muster, die der Wind auf der Erde hinterlässt. Jüngst wurde seine Arbeit Chronostasis aus Uhrwerkgeräuschen im WDR-Studio Akustische Kunst uraufgeführt. Mehr zu seinem Schaffen und Werk erfährt man auch über seine Website, Andreas Bick mit CK und in einem Wort geschrieben, .de.